Willkommen beim Radio Artikan Podcast. Mein Name ist Balázs.
Ich bin Eva.
Und mein Name ist Nico. Und wir schauen zuallererst gleich einmal nach Spanien. Da ist etwas passiert, das es in Österreich in dieser Form noch nicht gegeben hat. Die katholische Kirche und die sozialistische Regierung haben sich bei der Missbrauchsentschädigung auf etwas geeinigt. Und nach jahrelangem Streit ist diese Einigung erzielt worden. Das Justizministerium, die Bischofskonferenz und Ordenskonferenz haben in der jüngeren Vergangenheit eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Also wir schauen hier nach Spanien und sehen, was dort möglich ist und wundern uns, was in Österreich nicht möglich ist. Wir wundern uns seit vielen Jahren, was in Österreich nicht möglich ist. Da ist ja in ähnlicher Sache eine sogenannte unabhängige Opferkommission eingerichtet worden. Also nicht staatlich, sondern eben von der Kirche. Die ist natürlich nicht unabhängig gewesen. Das haben wir schon einige Male hier besprochen. Ja, und deswegen ist das auch nicht im Einvernehmen zwischen Staat und Kirche geregelt worden, sondern einfach innerkirchlich geregelt worden in Österreich. Und wie sich das entwickelt hat, hat Balázs ja auch zahlenmäßig über die letzten Jahre verfolgt. Ich glaube, du hast uns da einiges zu erzählen.
So ist es. Es gibt wieder neue Zahlen per Ende 2025. Und auch Ende 2025 hat sich ORF Religion ein bisschen verplaudert. In einem Beitrag stand unter der Überschrift Neubesetzungen in kirchlichen Teilbereichen auch, dass eben Caroline List, also Frau Bunsenbrenner, die Leitung der unabhängigen Opferschutzanwaltschaft übernimmt. Also kirchlicher Teilbereich, die unabhängige Opferschutzanwaltschaft, ORF Religion, das ist dieser kritische, unerschrockene Journalismus, der die Dinge wirklich so benennt, wie sie sind. Das ist das, was wir brauchen.
Ja, Wahnsinn. Investigativ bis zum bitteren Ende, könnte man sagen.
Oh ja. Ja. Wir sind hier wirklich immer große Fans von ORF Religion gewesen und dieses hohe Niveau können sie weiter halten. Also es gab eine Aktualisierung der Zahlen, die das vierte Quartal 2025 betreffen, Oktober bis Dezember. Die Summe der bearbeiteten Fälle, in denen eine Leistung zuerkannt wurde, steht jetzt bei 3.297. 3.000 Fälle wurden im ersten Halbjahr 2024 erreicht. Das heißt, wir haben jetzt in anderthalb Jahren 10% mehr, etwa 300 Fälle mehr. Es gab leider per Ende 2024 keine Veröffentlichung. Das heißt, wir haben keinen exakten Jahresvergleich. Aber zum Beispiel verglichen mit Ende 2023, also über 2 Jahre, sind es ziemlich genau 400 Fälle mehr. Also es kommen immer noch 200 neue Meldungen pro Jahr. Und zwar solche, die von diesen kirchlichen Kommissionen als so glaubwürdig eingestuft werden, dass sie zu einer Entschädigung oder andere Unterstützung oder Leistung führen. Diesmal wurden der Statistik zufolge hauptsächlich Fälle zwischen 1980 und 1999 bearbeitet. Offensichtlich dauert es wirklich Jahrzehnte, bis die Betroffenen bereit sind, über ihre Erfahrungen wirklich so zu sprechen, dass sie zu einem fremden Menschen gehen können, auch noch zur Kirche direkt. Diese Ombudsstellen sind ja bei den Erzdiözesen und das ist einfach wirklich schwer, über diese Erfahrungen zu sprechen. Die Zahlung pro Fall ist insgesamt im Mittel weiter gesunken. 2024 lag sie noch bei über 12.000 Euro, jetzt aber nur mehr bei 11.500 Euro. Im vierten Quartal 2025 betrug die durchschnittliche Zahlung für die neuen Fälle überhaupt weniger als 5.300 Euro.
Unglaublich. Wir werden mit einem Trinkgeld abgespeist für ein kaputtes Leben. Ja,
also das bedeutet wirklich, dass Betroffene sich möglichst schnell melden sollten, auch wenn das schwierig ist. Aber je neuer der Fall, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter noch immer aktiv ist und dass noch neue Fälle vermieden werden könnten durch eine entsprechende Reaktion. Aber diese immer niedriger werdenden Zahlungen machen halt dann einen anderen Weg, nämlich den Gerichtsweg, für richtige Entschädigungen immer attraktiver. Eigentlich sollte eine richtige Entschädigung mindestens eine Größenordnung höher liegen, in den USA auch locker mal das 20- bis 50-fache von solchen Beträgen pro Fall. Also ja, ich weiß nicht, was Sie sich da vorstellen. Gut, vielleicht gibt's jetzt nur mehr Fälle, in denen genau eine Ohrfeige nachgewiesen wurde und deswegen sind halt die Zahlungen dann niedrig, aber es ist unwahrscheinlich, dass wirklich alles schon verarbeitet wurde.
Ja,
Zahlenauswertung und die Aufbereitung gibt es natürlich wie immer auf der neuen Statistikseite StadtKB.at. Wird natürlich immer verlinkt sein in den Shownotes und diesmal auch speziell dieser Dashboard, wo man das genau sehen kann.
Mhm. Ja, super. Also danke nochmal für deinen Statistikservice hier, das sehr, sehr hilfreich ist. Ich würde da noch gerne etwas aus Spanien ergänzen, also um das auch ein bisschen in die richtige Perspektive zu setzen. Die Vorkommnisse in den Ländern sind ja durchaus ähnlich. Also ganz egal, ob man nach Belgien, USA oder jetzt eben nach Spanien blickt, es gibt immer wieder, will ich sagen, ähnlich hohe Fallzahlen, aber es gibt sehr hohe Fallzahlen, natürlich mit verschiedenen Gegebenheiten, aber durchaus mit Vergleichbarkeiten. Spanien hatte das ursprünglich auch über eine Kommission in der Kirche geregelt, also ähnlich wie in Österreich, so dass man eigentlich zur Kirche gehen musste und mit der Täterorganisation sprechen musste, um seine Entschädigung zu bekommen. Das hat man jetzt eben glattgestellt, dass das nicht mehr der Fall ist. Das Parlament hat ja auch eine Studie in Auftrag gegeben und schätzt die Zahlen, die Missbrauchszahlen auf hunderttausende Opfer. Also das ist sozusagen die offizielle Zahl, wenn man so will. Und die kircheninterne Studie ein Jahr später hat ergeben, dass es 1057 einschlägige Fälle gibt. Also die offizielle Zahl wäre sozusagen ein Hundertfaches höher als die Zahl, die die Kirche von sich aus bekannt gegeben hat. Spanien ist circa 6-mal so groß wie Österreich. Also man könnte schon davon ausgehen, dass, wenn das ungefähr vergleichbar ist, die Zahl jetzt nicht niedriger ist als die in Österreich, sondern doch um einiges höher. Und selbst wenn sie nicht 6-mal so hoch ist, sondern nur 3-mal so hoch, wäre das immer noch deutlich mehr, als die Kirche bereitwillig selbst zugibt.
Ja.
Also dieses Herumgelüge ist wirklich unanständig.
Wir sollten auch nicht vergessen, wofür Spanien noch berüchtigt ist. Es gab ja in der Franco-Diktatur die, sagen wir, Vorgehensweise der Diktatur von kritischen Eltern, also zum Beispiel linksgerichteten Eltern, die Kinder wegzunehmen. Und das hat einfach die Kirche dort organisiert. Und diese Kinder wurden dann halt weitergegeben an konservative Familien, die Kinder wollten. Und weil das so gut funktioniert hat, hat das die spanische katholische Kirche tatsächlich noch nach Ende des Franco-Regimes weitergemacht. Dann natürlich schon für Geld. Die Strukturen waren schon da. Sie haben sich damit ein gutes Zusatzgeld verdient. Also bis in die 80er Jahre wurden wirklich Kinder anderen Menschen weggenommen. In zum Beispiel katholischen Krankenhäusern wurde der Mutter gesagt, dass ihr Neugeborenes gestorben ist. Und diese Kinder wurden dann halt wirklich verkauft an bekannte Familien. Organisiert von der spanischen katholischen Kirche.
Ja, ungeheuerlich.
Ja, und das Ganze wird aber immer noch unter dem Deckmantel gehalten und unter den Teppich gekehrt. Mhm. Es ist wirklich, ja, wie du sagst, ungeheuerlich.
Motor der Veränderung.
Oh ja. Was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass sie in Deutschland eine Studie gemacht haben über Missbrauchsfälle bei den katholischen Pfadfindern. Mhm. Und da bin ich auch gespannt, was da rauskommt und vor allem, wer die Entschädigungen bezahlt.
Ungeheuerlich ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon mehrmals angesprochen, dass wir eigentlich nicht verstehen, wie die ÖVP sich auf Instagram aufführt. Also ich habe ja das Glück, ich bin mit diesem neumodischen Zeug nicht so vertraut. Ich kriege das nicht so wirklich mit. Aber da wird halt wirklich gepoltert, als wäre man nicht eine staatstragende Regierungspartei, sondern halt überste rechtspopulistisch bis rechtsradikale Internet-Trolle. Konkret gab es jetzt in letzter Zeit eine Umfrage, die relativ regelmäßig stattfindet, und zwar nur unter österreichischen StaatsbürgerInnen. Und diese Umfrage hat ergeben, dass 66% das Zusammenleben mit Muslimen als schlecht oder sehr schlecht empfinden. Normalerweise werden in Österreich Umfragen unter der gesamten Bevölkerung gemacht, ohne Rücksicht auf die Staatsbürgerschaft durchgeführt, weil das halt einfach eine moderne Gesellschaft besser abbildet. Wir wissen ja, die größte Gruppe von Ausländerinnen und Ausländern in Österreich sind ja deutsche StaatsbürgerInnen. Also die Gesellschaft bildet man halt einfach besser ab, indem man auf die Wohnbevölkerung und nicht auf die Staatsbürgerschaft abzielt, aber diese Studie wird halt so gemacht. Dieser Integrationsbarometer macht das eben schon länger durch, damit ist eine gewisse Vergleichbarkeit gegeben und das bezeichnet die ÖVP konsequent als wissenschaftliche Studie. Und unsere bekannte Ministerin Frau Plackholm hat selbst auf Instagram gepostet, und zwar den Text: Wusstest du, dass 2/3 das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden? und dann ist neben dem Posting der Slogan Null Toleranz zu lesen. Also das ist wirklich schon Hetze von einer Ministerin, einem Mitglied der Regierung. Es gab dann doch schon verärgerte Reaktionen auch von den Koalitionspartnern über diese pauschale Aussage über eine ganze Bevölkerungsgruppe. Und wir neigen hier zu pauschalen Aussagen, aber zu sowas würden wir uns auch nicht versteigen.
Nein, ganz sicher nicht. Diese Nulltoleranz würde ich mir bei dieser Missbrauchsaufklärung vom Staat erwarten. Ja. Und nicht um eine Bevölkerungsgruppe zu dämonisieren.
Ja, ganz genau. Das erinnert mich an eine Plakatkampagne der ÖVP im Wahlkampf 2006 oder 2008. Weiß nicht mehr genau, Molterer, glaube ich, war es, der da geschrieben hat, sowas wie keine Toleranz bei Kinderschändern, also sinngemäß. Ich meine, war sicher nicht genau so die Formulierung. Das hat die ÖVP damals plakatiert, kurz vor der Klasnik-Kommission.
Ich würde mir Null Toleranz bei ÖVP-Korruption erwarten, aber das werden wir nicht so schnell bekommen. Zumindest nicht von der ÖVP.
Vor allem diese Zitate, die du gebracht hast, die klingen sehr nach FPÖ. Aha. Also sie biedern sich immer mehr dieser sehr rechten Partei an.
Ja, und vor allem auch wirklich persönlich eine Ministerin, die scheint als Integrations- und Familienministerin das für ihre Aufgabe zu halten.
Was will sie denn integrieren als Integrationsministerin?
Integration kritisieren und seit mindestens 15 Jahren für Integrationsagenten zuständig sein als ÖVP. Das geht für die ÖVP gut zusammen, für alle anderen auch irgendwie nicht so.
Ja, anscheinend. Ja, weil du gerade von der Frau Plackholm gesprochen hast, habe ich auch noch eine Meldung über sie, denn die Frau Plackholm ist jetzt die Frau Bauer. Wie wir schon gehört haben in einer früheren Folge, hat die Frau Plackholm jetzt geheiratet. Hoffentlich nicht nur aus dem Grund, ihren dubios ausländisch klingenden Namen auszuwechseln und in einen urösterreichischen Namen zu verwandeln. Sie heißt jetzt Claudia Bauer. Hm. Aber selbstverständlich gratulieren wir ihr zu ihrer Eheschließung und wünschen ihr alles Gute.
Prost.
Prost. Ja. Prost mit meinem alkoholfreien Bier hier.
Sie hat nach mehreren Anläufen in unserer Folge 49 tatsächlich die heiß begehrte Radio Attikan Podcast Rücktrittsaufforderung bekommen.
Yay.
Ob sie die Namensänderung deshalb durchgeführt hat, das wissen wir natürlich nicht. Jedenfalls gilt die Aufforderung auch mit neuem Namen. Sie hat, wie wir uns erinnern, das Schnapsglas zum Überlaufen gebracht, weil sie die erfolgreichen Klägerinnen gegen das Kruzifix im Gymnasium in Bayern, deren Grundrechte verletzt wurden, als intolerant dargestellt. Genau.
Wir wissen ja, das sind die richtigen ChristenverfolgerInnen, die vor den Verfassungsgerichten obsiegen.
Und als Integrationsministerin muss sie ja das Christentum weiter integrieren. Mhm.
Ja, ist zu wenig integriert, leider.
Ja, schaut so aus.
Das desintegriert gerade.
Ja, desintegriert sich selbst.
Ja.
Gehen wir jetzt aus Österreich ein bisschen weiter nach Osten. Zuerst nach Ungarn und dann ganz am Ende noch viel weiter nach Osten, nach Japan, aber erstmal nach Budapest. Ein Dozent an der ungarischen katholischen Pazmány-Péter-Universität wurde nach 18 Jahren ausgezeichneter Tätigkeit letztes Jahr im Juni gefeuert. Er ging vor Gericht und siegte jetzt in der ersten Instanz in allen Punkten. Zuvor hat er als Co-Autor, also zusammen mit vier anderen, ein Paper verfasst, in dem die beiden die Rolle der Religiosität in verschiedenen mitteleuropäischen Gesellschaften in der Beurteilung homosexueller Menschen analysierten. Ohne irgendwelchen Aktionismus für homosexuelle Rechte, ohne irgendwelche Kritik an Religionsgesellschaften oder am Staat, einfach nur beschreibend. Ein Soziologie-Paper, und das ist nun mal seine Arbeit, und für diese Arbeit wurde er an dieser Uni 18 Jahre lang beschäftigt und ausgezeichnet. Aber das Thema war halt eben die Beurteilung von Homosexualität in der Gesellschaft. Die Uni hat gemeint, das Thema hätte gegen die sogenannte geistige Ausrichtung der Universität verstoßen.
Forschung widerspricht der geistigen Ausrichtung einer Universität, kann man kurz zusammenfassen.
Ja, genau. Ne? Zuerst wurde die Kündigung aber mit einer Umstrukturierung begründet. Und das hat eben das Gericht nicht geglaubt. weil diese angebliche Umstrukturierung niemand anderen betroffen hat und auch keine weiteren organisatorischen und wirtschaftlichen Konsequenzen nachzuweisen waren.
Welch ein Wunder.
Wenn wir hier sagen Umstrukturierung, ich bin dann nicht mehr dabei, dann wissen hoffentlich alle weswegen. Ja. Also man muss schon sehr offensichtlich lügen, damit eine Richterin wirklich in der Verhandlung das Wort Nonsens für die Bewertung der Argumente hernimmt. Aber genau das ist passiert in ihrer Urteilsbegründung. Der Dekan hat in seiner Aussage auch erwähnt, dass er solche Themen nicht unterstützen möchte. Damit hat er dann halt auch zugegeben, dass die Kündigung einen Diskriminierungsaspekt hatte. Seine Rechtsvertretung wollte dann auch noch festhalten, dass eine katholische Uni das Recht hat, die geistige Ausrichtung der Universität zu bewahren und dann eben nur solche Publikationen zuzulassen, die dem entsprechen. Und das hat das Gericht ja auch im Prinzip bejaht, fand aber, dass diese geistige Ausrichtung an der Uni gar nicht richtig definiert war, wodurch man auch keinen Verstoß dagegen feststellen konnte. Außerdem kann das nicht dazu führen, dass jemand unter einem Vorwand gekündigt wird, weil eben die Antidiskriminierungsgesetze in Ungarn halt auch für katholische Universitäten sowie für jeden anderen Arbeitsplatz gelten. Das heißt, der Dozent, der da gekündigt wurde, hat diesen Prozess in der ersten Instanz gewonnen. Kurze Zeit später haben dann drei andere Forscherinnen an der Psychologie, also nicht Soziologie, sondern Psychologie, an derselben Universität selbst gekündigt. Und zwar nachdem man ein Disziplinarverfahren gegen sie eröffnet hat, wegen einer ähnlichen Forschungsarbeit. Sie haben nämlich herausgefunden, dass für eine glückliche Kindheit nicht das Geschlecht der Eltern, sondern die Qualität der liebevollen Beziehung der wichtigste Faktor ist. Und zwar egal, ob die Eltern dasselbe Geschlecht haben oder nicht. Ich denke, Eva, das kannst du bestätigen.
Ja, selbstverständlich kann ich das bestätigen. Das Interessante ist ja auch, diese geistige Ausrichtung dieser Universität scheint zu sein, ganz schwer homophob zu sein.
Ja.
Und das ist, Homophobie ist für mich keine Meinung, sondern genauso wie Rassismus eine widerwärtige Geisteshaltung.
Ja. Dieser besagte Dekan, der ja vor Gericht schon sich so erfolgreich einen Graben geschaufelt hat, argumentativ, der hätte diese drei, die dann gekündigt haben, zu wöchentlichen Religionsstunden verpflichtet. Und die wollte er selbst halten.
Unglaublich.
Also wirklich, er wollte Mitarbeitende an einer Universität, erwachsene Menschen zu einer wöchentlichen Religionsstunde, die er selbst hält, verpflichten, weil er offensichtlich seine Prioritäten so sortieren kann. Er empfahl ihnen auch den wöchentlichen Gottesdienstbesuch. Aber das erschien ihnen dann so wenig attraktiv, dass sie anderswo hingegangen sind, wo sie jetzt frei forschen können. Der gefeuerte Dozent, der ja vor Gericht obsiegte, meint, dass eigentlich die meiste Zeit in seiner Karriere dort tatsächlich frei geforscht werden konnte an dieser Uni. Aber der Dekan, der 2022 dazugekommen ist, der hätte das geändert. Der ist nämlich selbst Theologe und Jurist. Und in seinem Antrittsinterview meint er, dass sein Ziel sei, ein Qualitätssicherungssystem aufzubauen und damit Lehre und Forschung auf höchstem Niveau sicherzustellen. An der katholischen Universität.
Okay. Ja.
Qualitätssicherungssystem alleine sagt ja eigentlich nicht wirklich aus, welche Qualität damit gesichert wird. Spannend, ja.
Die Qualität, Homosexuelle abzuqualifizieren und zu diskriminieren.
Genau.
Ja. Also unglaublich, unglaublich.
Auch so ein Motor der Veränderung zurück ins 18. Jahrhundert.
Oh ja.
Ja, also wenn sein Qualitätssicherungssystem das Feuern von bewährten Leuten, die LGBTQI-Plus-Themen behandeln und auch noch persönlich erteilte Religionsunterricht für erwachsene ForscherInnen beinhaltet, dann passt er wirklich perfekt an eine katholische Uni.
Und er macht sich wahrscheinlich zum Liebling vom Orban damit.
Ja, ich denke, das ist nicht unbedingt in diese Richtung kausal. Er dürfte schon ins System integriert sein, also er dürfte schon deswegen dort Dekan geworden sein, weil er das System Orban gut findet und damit findet ihn das System auch gut.
Okay, das ist Gegenseitigkeit dann. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Ja. Also auch hier zeigt sich wieder, man sollte sich die Institutionen genau anschauen, wo man sich bewirbt, und katholisch im Namen ist schon mal eine Warnung. Auch wenn es lange Zeit gut gegangen ist, Offensichtlich war da die Freiheit der Wissenschaft wirklich von Einzelpersonen abhängig. Und sobald dieser Dekan mit den fragwürdigen Absichten und der offensichtlichen Bereitschaft zum Lügen gekommen ist, war es einfach vorbei mit der Freiheit der Forschung. Und die Institution selbst bot ganz offensichtlich keinen Schutz davor.
Naja, er ist ja Theologe, wie du vorhin erwähnt hast. Also ist die Bereitschaft zum Lügen ja schon vorprogrammiert. Ja,
und er lernt. Auch in Ungarn hat die Ungarische Atheistische Gesellschaft eine Pfarre angezeigt. Letztes Jahr im September fand in Budapest eine angemeldete Demonstration der Opposition statt. Und zwar an einem Platz, der sich halt für so Demonstrationen ganz gut eignet, weil es relativ in der Innenstadt ist, mit U-Bahn-Anschluss gut erreichbar. Allerdings steht halt eine Kirche an einer Seite dieses Platzes. Und genau als der Organisator mit seiner Rede anfing, begannen die Kirchenglocken zu läuten und hörte nicht auf. Und damit war er einfach nicht zu hören. Daraufhin begannen die Leute draußen vor der Kirche lautstark zu verlangen, dass das Läuten bitte aufhören möge. Und es sollen auch kirchenfreundliche Aussagen gefallen sein. Komplett überraschend. Vier von ihnen hat die Polizei dann gleich wegen Störung der Religionsausübung mit Geldstrafen bedacht, also gleich vor Ort. Und als der Pfarrer rauskam, um sie zu bitten, dass sie bitte leiser sein sollen, soll er gesagt haben, Zitat, die Aufgabe der Glocken ist, die Sünde fernzuhalten. Also es war wohl kein zufälliges Läuten, sondern schon von der zuständigen Person entsprechend begründet.
Aber die Besucher der Veranstaltung wurden mit Geldstrafen bedacht, wegen Störung der Religionsausübung. Genau. Also das ist doch krank. Das ist einfach nur mehr krank, sowas.
Und dagegen ist jetzt eben die Retourkutsche sozusagen die Anzeige der Ungarischen Atheistischen Gesellschaft. Die ursprüngliche Störung der Veranstaltung ging ja von der Kirche aus und im ungarischen Strafgesetzbuch steht auf die Störung einer öffentlichen Veranstaltung bis zu 1 Jahr Haft. Ob die Staatsanwaltschaft dort das auch so sieht, werden wir noch sehen. Die Anzeige wurde zwar in Rekordzeit, also in weniger als einer Woche zurückgelegt, aber es ist eine Berufung dagegen möglich, also gegen diese Einstellung. Kann natürlich sein, dass nichts daraus wird, dass die höhere Instanz das auch so sieht, dass da nicht ausreichend in die Rechte der Veranstaltung eingegriffen wurde, aber werden wir sehen. Ein ähnliches Gesetz gibt's auch in Österreich. Allerdings zielt dieses Gesetz auf die Vereitelung oder Verhinderung der Versammlung mit Gewalt oder Androhung von Gewalt ab. Das heißt, da wäre schon fragwürdig, ob das Läuten der Kirchenglocken überhaupt anwendbar ist auf die Situation, weil natürlich kein österreichisches Gericht Kirchenläuten als Gewalt empfinden würde oder so einstufen würde.
Ich finde schon, dass das Gewalt ist. Das ist Gewalt gegen meine Ohren.
Ja, also. Aber solange es mehrmals am Tag überall stattfindet, kann man es wahrscheinlich nicht argumentieren, dass es in irgendeiner Weise besondere Gewalt wäre. Und es gibt natürlich auch so ein spiegelbildliches Gesetz, einen Paragraphen über die Störung religiöser Veranstaltungen. Und das ist wirklich viel leichter umzusetzen oder zu erreichen, wie man es ausdrücken will. Da reicht nämlich schon Unfug treiben, mit dem man berechtigtes Ärgernis erregt. Das kann schon Störung einer religiösen Veranstaltung sein. Und das ist Paragraph 189 des Strafgesetzbuches, kommt gleich nach unserem Lieblingsparagraphen 188 über die Herabwürdigung religiöser Lehren. Also das ist wirklich schönes, altes Recht noch aus der Monarchie oder mit Vorgängern aus der Monarchie, während das mit der Störung der öffentlichen Veranstaltungen etwas viel, viel Modernes ist. Also ja, auch da eine Ungleichbehandlung von Störungen von Veranstaltungen und Störungen von religiösen Veranstaltungen.
Mhm. Ja, aber das mit dem Paragraphen, der 188er ist ja der Blasphemie-Paragraph, da haben wir ja in der vorigen Sendung darüber gesprochen. Ja. Es wird Zeit, dass das endlich abgeschafft wird.
Ja, vielleicht sollte man ein Volksbegehren starten oder zumindest eine Petition, die im Parlament behandelt wird, im Petitionsausschuss.
Wäre wirklich an der Zeit.
Oder eine Aufbruchveranstaltung im Parlament.
Ja, genau. Wir werden ein paar Gastredner und 5 Bs finden. Blasphemie, 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 Blasphemie. Vielleicht sogar 6 oder 7 Bs, wer weiß.
Ich habe mir ja im Zuge dieses Blasphemieurteils in der Schweiz überlegt, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, dass man diese Ameti unterstützt beziehungsweise gegen den Blasphemieparagraphen insofern protestiert, dass man sich auch ein Bild, ein Heiligenbild besorgt oder ausdruckt und dann mit Dartpfeilen drauf schießt oder mit Matsch oder seinen Hund drauf kacken lässt, ja, das dann im Internet hochlädt und ja, wenn das eine Organisation dazu aufruft und es sind mehrere hundert Leute, die das tun, glaube ich nicht, dass die Justiz alle Leute da zur Verantwortung zieht und die Politiker vielleicht endlich ins Grübeln kommen und diesen Paragraphen abschaffen. Irgendwas muss man ja tun gegen diesen Irrsinn.
Ja, wir können natürlich nicht zu einer strafbaren Handlung aufrufen, weil das wäre nie, sondern der Aufruf zu einer strafbaren Handlung. Also rufen wir explizit nicht dazu auf,
ein
Heiligenbild auszudrucken, zu laminieren, kreisrund auszuschneiden und ein Bullseye in die Mitte zu malen. Das ist keine Dartscheibe.
Wir reden theoretisch darüber, wie es wäre, wenn eine Organisation oder zum Beispiel ein Podcast zu sowas aufruft.
Genau,
wie wir nie sagen würden, dass Lehrerinnen und Lehrer die Kreuze aus den Klassenzimmern entfernen sollen. Sie tun es ja sowieso. Mhm. Ja, habe ich mal gehört. Ja,
dafür brauchen sie uns nicht.
Ja, richtig. Na gut, wir haben angekündigt, wir schauen noch ein Stück weiter in den Osten. Japan war das Stichwort und da hat sich ja im Jahr 2022 der Mord am japanischen Premierminister Shinzo Abe ereignet. Tetsuya Yamagami hat den erschossen und der Täter hat das damit begründet, dass seine Familie durch die sogenannte Vereinigungskirche finanziell ruiniert wurde und Shinzo Abe eben Verbindungen zu dieser Kirche gehabt hätte oder hatte. Kennt jemand von euch die Vereinigungskirche?
Ich.
Ja, sag. Was weißt du darüber?
Die gibt's auch in Österreich.
Ah, ja.
Sie wird auch Moon-Sekte genannt, eben nach dem Gründer. Und diese Sekte, so wie einige andere, verlangt eben ruinöse Spenden. Also sowas wie, verkauf dein Haus und gib uns das Geld. Und genau solche hat die Mutter des Verurteilten getätigt. Wirklich in der Größenordnung von mehreren 100.000 €.
Ich kenne die Sekte auch. Ist das nicht die, wo in Riesenstadien Leute verheiratet werden, die sich noch nicht einmal kennen?
Ja.
Ich weiß nicht, ob die einander kennen oder nicht. Ob ein Paar ein anderes Paar nicht kennt, davon kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgehen. Aber dass die Paare einander kennen, dann ist...
Nein, nicht mal die Paare kennen einander, weil sie ja von dem Moon-Sekte-Anführer dazu bestimmt werden.
Ja, der Herr Moon, der sich ja wahlweise mit M-U-N oder mit Doppel-O, wie der Englisch, wie das englische Wort für Mond schreibt, das hat mir ja früher fand ich das ja auch deswegen interessant, weil ich dachte, dass das, weil ich nur den Namen gehört habe oder es gelesen habe, ja tatsächlich etwas mit Mond oder Mondfahrt zu tun haben. Ich habe es jetzt nicht unbedingt cool gefunden, aber ich habe das natürlich schon verwechselt. Mhm. Tatsächlich war ich einmal bei der Moon-Sekte eingeladen als Referent, gemeinsam mit dem Wilfried Abfalter von der Atheistischen Religionsgesellschaft und wir haben dort ein paar kurze Vorträge gehalten in Wien. Also ich in meinem Fall zumindest etwas mehr zu meiner eigenen Belustigung. Mhm. Jedenfalls, die Moon-Sekte sollte jetzt nicht mehr Sekte bezeichnet werden, weil sie in Österreich, und das ist einigermaßen absurd, aber was ist bei Kirchen nicht absurd, eine eingetragene Bekenntnisgemeinschaft ist. Das heißt also in einem rechtlich, gesetzlich zumindest leicht privilegierten Status sich befindet im Vergleich zu anderen Weltanschauungsgemeinschaften.
Ja.
Aber zurück zum Fall von Shinzo Abe. Natürlich eben ein berechtigtes Ärgernis, dass die Mutter ihr Vermögen verloren hat. Er kann natürlich nicht rechtfertigen, jemanden zu ermorden, keinesfalls. Und wir würden das auch in keiner Art und Weise hier verharmlosen oder entschuldigen. Aber es zeigt doch, dass solche Religionsgesellschaften, wenn sie unkontrolliert tätig sind, schon Menschen gegeneinander aufbringen können auch. Und ja, Japan ist tatsächlich von dieser Tat aufgeschreckt worden und hat reagiert, man könnte sagen richtig reagiert, und hat begonnen, gegen die Vereinigungskirche und andere schädliche Religionsgesellschaften zu ermitteln. Und natürlich ist der Schaden, den Religionsgesellschaften Gesellschaften anrichten können, schon verschieden gelagert. Also Religion, eine Religionsgesellschaft ist jetzt nicht gleich wie jede andere. Dieses Gleichbehandlungsthema von Religion wird uns wahrscheinlich in naher Zukunft auch wieder beschäftigen. Mal schauen, was der VfGH zu diesem Thema zu sagen hat. Und ob er da dann auch mit einberechnet, dass es ja in Österreich verschiedene Religionsgesetze gibt, die Religionen schon verschiedentlich behandeln. Also da kann es durchaus sein, dass ein Widerspruch entsteht. Aber gut, da spreche ich eher über die Zukunft. Genau, wir haben in Folge 15 ja schon berichtet, dass Japan begonnen hat, schädliche Religionsgesellschaften zu regulieren. Und das ist natürlich auch etwas, das andere Länder übernehmen könnten und sollten. Mhm. Wurde auch die ehemalige First Lady von Südkorea, Kim Kyung-hae, gerade verurteilt. Sie hat laut einem Gerichtsurteil Geschenke im Wert von mindestens $56.000 von der Vereinigungskirche angenommen und im Gegenzug Gefälligkeiten gewährt. Laut BBC sind da noch weitere Vorwürfe offen, die noch gar nicht verhandelt wurden. Also wir haben es da mit dieser Vereinigungskirche, ja, man könnte fast sagen, mit einer kriminellen Organisation zu tun. Aber das habe ich jetzt explizit natürlich nicht gesagt.
Nein. Ja. Sie ist nun möglicherweise in anderen Ländern kriminell und in Österreich ist sie eine eingetragene und vielgeschätzte Bekenntnisgemeinschaft.
Mhm. Hochrespektierte religiöse Bekenntnisgemeinschaft.
In Deutschland ist einiges über sie schon gesprochen worden. Dort scheint sie aktiver zu sein als in Österreich. Sie tritt zum Beispiel an Studierende heran, also sozusagen allgemeine bibelorientierte Gemeinschaft, die gar nicht irgendwie zu einer bestimmten Denomination oder Richtung gehören, sondern einfach nur Bibel lesen wollen. Und wenn man dann schon gut drinnen ist und dann natürlich sehr freundlich empfangen wird und am Anfang gar keine Verpflichtungen hat, wenn man dann schon tiefer drinnen ist, dann kommen halt die Forderungen nach Geld, nach mehr Mitarbeit, nach Anwerbung weiterer Mitglieder und letztendlich MitarbeiterInnen und die ganzen Vorschriften mit kein Sex vor der Ehe und so. Und ja, vielleicht endet man irgendwann auch in so einem Stadion an der Seite eines wildfremden Menschen verheiratet.
Naja, ich glaube, wir drei sind immun gegen diese Dinge. Wir hoffen, dass wir durch die Ausstrahlung des Radio Attikan Podcast etwas von dieser Immunität auch an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben konnten. Ja, und wir verabschieden uns, glaube ich, in die nächste Episode. Danke fürs Zuhören.
Ja, auch von mir danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere Auswahl von Themen, und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, ciao.